Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast und YouTube-Kanal. Heute habe ich einer meiner speziellen Mentoren hier, den Arno Fischbacher, ein Goldschmied zum Rhetoriktrainer. Wie passt denn das zusammen, Arno? Sag mir mal Bescheid, wie wird das gepasst für dich?
Karl, also zuerst mal danke für deine Einladung. Freue mich sehr,
Gerne.
dass ich hier bin mit dir im Gespräch. Ich denke, das passt ganz ausgezeichnet zusammen, denn du kannst auch die Rhetorik oder auch das Umgehen mit der Stimme, das Präsentieren vor Menschen, das Überzeugen anderer Menschen, kannst du auch als Handwerk verstehen.
Ja, na, ist richtig, weil man sagt ja, Reden ist Gold, Schweigen ist Silber, oder wie versteht man das Sprichwort?
Das kannst du umdrehen, also je nachdem,
Okay.
welchen Anlass du es brauchst, so kannst du es drehen, genau. Ja. Manchmal ist Schweigen Gold, manchmal, ja. Aber es kommt immer drauf an.
Ich hab auch bei dir gelesen, ein erfolgreicher Schauspieler und ein Radiosender aufgebaut. Also erzähl mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen von deiner Karriere. Wie hat das begonnen einfach? Würde mich ja voll interessieren eigentlich, weil du hast ja eine spannende Persönlichkeit. Du hast mich ja sehr geprägt in meiner Zeit, wo ich angefangen habe mit dem Thema persönlicher Entwicklung, wo ich mich einfach weiterentwickelt habe. Dann habe ich natürlich in Arno als Podcast und das im YouTube gefunden und habe mich natürlich sehr begeistert, weil du wirklich eine sehr tolle, prägende Stimme hast und eine sehr prägende Ausdrucksweise hast.
Ja, danke für die Blumen, Karl. Wärst du heute in so einer Situation, wie viele meiner Kunden sind, du bist an sich ein guter Kommunikator, du kennst dich in deinem Thema aus, du bist ein Experte in einem Fach, und dann war wieder mal so eine Präsentation oder eine Rede oder irgendein Anlass oder vielleicht auch ein Gespräch. Und nachher sitzt du so mit dir selbst, vielleicht bei einem Kaffee oder bei einem Glas Wein und denkst da, ja, es war schon gut, aber irgendwie da geht noch etwas. Das ist so die Voraussetzung, die viele meiner Kunden heute motiviert, weniger zum Telefon zu greifen, sondern auf meine Webseite zu gehen und dann mal zu schauen, ob es einen Termin gibt, mit mir zu sprechen. Was erleben die dann in der Zusammenarbeit? Das war ja das, was du gefragt hast. Auf was greifen Menschen, die mit mir arbeiten, heute zurück? Auf welche Erfahrungen greifen die zurück? Und ja, das geht sehr weit zurück in meine Jugendjahre. Ich habe tatsächlich in Oberösterreich bin ich zur Schule gegangen, irgendwie schlechte Noten. Ja, irgendwie schwierige Situation, habe mich mit meinen Eltern dann nicht mehr richtig verstanden, ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, bin nach Salzburg und bin dann aus der Schule ausgestiegen und habe eine Goldschmiedelehre begonnen. Habe einen ganz bürgerlichen Beruf erlernt und habe aber bereits in meinen Jahren als Goldschmied, bereits im zweiten Lehrjahr, habe ich begonnen, an einem privaten Theater mitzuarbeiten. Einfach aus Neugier. Das hat mich gepackt und innerhalb weniger Jahre habe ich im Grunde parallel zwei Berufsausbildungen gemacht. Auf der einen Seite die Goldschmiedeausbildung, habe einen Meisterbrief, bin also Goldschmiedemeister von meiner beruflichen Entwicklung her. Und im selben Jahr, in dem ich die Meisterprüfung abgelegt habe, habe ich in Wien die Reifeprüfung im Fache Schauspiel mit Auszeichnung abgeschlossen. Also bin geprüfter Schauspieler und habe begonnen, ein Theater in Salzburg, damals hieß es noch Elisabethbühne, in der Elisabethvorstadt, privates Theater, das schon seit 20 Jahren gespielt hat, als erster Halbtagsangestellter zu organisieren. Das war 1978, das ist schon verhältnismäßig lang her, das lässt Rückschlüsse
Ein bisschen, ja.
zu, warum meine Barthaare irgendwie da vorne weiß sind. Ja, und ab dem Zeitpunkt ist es das, was meine Kunden heute erleben. Sie greifen auf zwei wesentliche Erfahrungen in meinem Leben zurück. Auf der einen Seite auf das, wie tickt der Mensch auf der Bühne. Also als Schauspieler, da bist du auf der Bühne im Grunde völlig allein, ja, mit ein paar Kollegen und vielen Menschen im Publikum und du hast nichts anderes als dich selbst, als deine Körpersprache, als deine Präsenz, als deine Sprachgewandtheit, als deine Stimme, also all die Dinge, die Selbststeuerung im Moment, also was passiert, wenn mal etwas nicht passiert, wie rettest du die Situation, wie gehst du mit ja, ungeschicklichen Momenten um etc. Also das sind alles Dinge, auf die meine Kunden heute in meiner Erfahrung zurückgreifen, aber auf der anderen Seite ist der große kaufmännische Bereich. Ich habe ein Unternehmen weiterentwickelt und als ich aus dem Theater rausgegangen bin, du hast das schon erwähnt, dann haben wir die Welle 1 Music Radio in Salzburg gestartet mit einem sehr jungen
Geschäftsführer
damals. Ja, ja, das arbeitet heute sehr erfolgreich. Ja. Da war das Theater auf 75 bezahlte Mitarbeiter angewachsen. Ich war der Erste und 20 Jahre später waren es 75 Mitarbeiter und ein gewachsenes Kulturunternehmen.
Muss ich mal eine kurze Frage stellen? Macht dir das im Nachhinein stolz, wenn du schaust, du hast ein bisschen einen Stein ins Rollen gebracht bei Welle 1 und es muss ja rückblicken, wo man sich ab und zu Momente, wo man ein bisschen reflektiert und wo man ein bisschen zu Hause sitzt, denkt man sich, eigentlich habe ich da schon für mein Leben ein bisschen was geleistet. Und einfach da ist für nachhaltig für die jungen Leute, weil Welle 1 ist ja grundsätzlich eine junge Zielgruppe, einfach für junge Menschen da was geschaffen.
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das bezieht sich nicht nur auf die Welle 1. Das war einfach ein tolles Projekt mit einem sehr jungen Team, unglaublich initiativ in einem ganz schwierigen Umfeld. Damals gab es das Privatradiogesetz noch nicht, als wir angefangen haben, unser Team zu bilden und den Sender aufzubauen. Wir haben damals im Kabel gesendet, ein Jahr lang. Also sehr abenteuerliche Situation eigentlich. Und auch was das Theater betrifft. Das Schauspielhaus Salzburg ist eines der arriviertesten privaten Theater Österreichs mittlerweile. Die Schauspielausbildung, die heute sehr viele junge Schauspieler ins Leben schickt, das war das, was wir damals gestartet haben in den 90er Jahren. Und ja, ich denke mal, ja, ich fahre gerne am Petersbrunner vorbei und bin stolz auf das, was da entstanden ist und selbst auf das Haus, weil ich den Umbau damals organisiert habe und für das zuständig war, dass das heute im Grunde so betrieblich funktioniert, wie es heute funktioniert. Tolle Sache,
ja. Man muss ja grundsätzlich sagen, du blickst ja grundsätzlich auf eine großartige Karriere zurück. Es war damals natürlich nicht so mit den Social-Media-Themen. Wie hast du dich dann etabliert, dass du dich mit dem Thema auch auseinandersetzen musst? Das ist ja voll, wo man sich denkt, boah, jetzt kommt schon wieder was. Wo ich mich da ein bisschen reinfuchsen muss, weil ohne Social Media funktioniert ja heutzutage nichts mehr.
Naja, aber das ist wahrscheinlich das, was mich immer schon ausgezeichnet hat. Ich weiß nicht, also aus der Distanz schaut man das auch anders an. Ich habe mir nie zufrieden gegeben mit dem, was war. Also es war ja das, was dann geworden ist, das weißt du ja vorher nicht. Du stehst, also wie im Theater, als ich da dazugestoßen bin, da waren unglaublich viele engagierte Menschen, aber es gab nicht mehr ein Telefon. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also heute, wo jeder vor seinem eigenen Laptop sitzt, in diesem Theater, das damals jeden Abend 200 Leute zahlende Besucher gehabt hat, gab es nicht mal Büro mit Telefon. Da wurden in den Anfang der 70er Jahre Kartenbestellungen in einem Modegeschäft aufgenommen, was den Chef damals sehr genervt hat, weil da eine Mitarbeiterin war, die im Theater mitgearbeitet hat und das Telefon abgehoben hat. Unvorstellbar. So, was mich gereizt hat, war immer zu schauen, was ist der mögliche nächste Schritt? Gegen Widerstände, gegen das Unwissen. Dort habe ich gelernt, netzwerkorientiert zu arbeiten. Dort habe ich gelernt, du kannst es alleine aus dir heraus nie schaffen. Du brauchst andere, die es schon wissen. Du brauchst andere, die diesen Schritt vielleicht schon mal getan haben, wo du Weisheit anzapfen kannst, wo du aber nachfragen musst, wo du hingehen musst, wo du klopf, klopf, klopf sagen musst, hier bin ich, ich habe folgende Schwierigkeit, wie ist es? Kannst du mir weiterhelfen? Weißt du da etwas? Mhm. Und auf die Art und Weise ist mittlerweile auch ein großes, großes Netzwerk entstanden. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, als ich mein Unternehmen gegründet habe, 1998, bin ich im Grunde genauso vorgegangen, habe auch geschaut, wo gerate ich da gerade hin? Es war eine Umbruchssituation, es war auch so etwas, wo ich nicht wusste, was aus meinem Leben wird. Weißt du, du gehst als Theaterdirektor und als Schauspieler aus dem Unternehmen raus, du hast gerade ein Radio gegründet, das geht gerade auf Sendung, du hast dich rausgezogen. Naja, wo tust du dich hin? Da ist kein Beruf direkt naheliegend. Also auch da wieder, ich habe mir Input geholt, habe mir eine Ausbildung gebucht, habe 2 Jahre gebüffelt gewissermaßen, habe mir angeschaut, wie funktioniert der Trainerberuf, was heißt Coaching, wie geht das, welche Techniken gibt es, welche Netzwerke gibt es. Und ja, innerhalb weniger Jahre habe ich, es ist jetzt 20 Jahre mittlerweile her, mit einer Wiener Kollegin, mit der Ingrid Amon, ein europäisches Netzwerk der Stimmexperten gegründet. Wo wir heute in der Dachregion, also in Deutschland, Schweiz, Österreich, etwa 80 Kolleginnen und Kollegen, Stimmexperten, Stimmexpertinnen vernetzen und deren Leistungen auf einer Webseite zeigen und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Also auch da wieder, wenn du es selbst nicht weißt, frage andere, verbinde dich mit Menschen jenseits aller Konkurrenzgedanken und schau mal, dass man gemeinsam was auf die Beine stellt.
Das war grundsätzlich auch immer meine Intuition damals, wie ich mit dem Podcasten eigentlich grundsätzlich gestartet bin, weil ich sage mal so, man weiß ja nie, ich habe nie gewusst, wie weit führt das oder wie weit entwickelt das mich als Mensch selber, dass ich sagen kann, bringt das was anderes, die anderen was? Aber wie du gesagt hast, das Netzwerk hat mir so viel Kraft gegeben und so viel Eingebung. Es hat mir auch deine Podcasts, deine Videos, sei es von dir oder von anderen Trainern, einfach, wie du gesagt hast, lernen und einfach sich das aneignen, weil es war immer sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer wieder vor neuen Herausforderungen gestanden und darum begeistert mich das so bei dir, ehrlich. Podcasten, wie macht man einen YouTube-Kanal, wie schneidet man Videos, wie macht man zum Beispiel über ein Buch, bin ich noch gerade dran. Es ist immer wieder im Leben, wo man davor steht von der Türe und geht die auf oder nicht? Aber wie geht es auf? Das ist die Frage. Ja? Das ist ja wie in der Rhetorik, wie begeistere ich Menschen oder wie kann ich den Schlüssel finden? Ja? Da kannst du mir sicher zustimmen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Und das ist das, was mich aufbricht und mich sehr gefreut habe, auch über deine Einladung in deinen Podcast. Weil du gehst dir im Grunde auch so vor, würde man selbst alles wissen können? Oder würde man selbst sich nur in die Bücher verkriechen oder sich den Input überall herholen, ich will wissen, ja? Dann bleibst du im Grunde arm und einsam zurück. Auch da, im Grunde auch ich lerne mit jedem einzelnen Kunden. Jetzt gerade, bevor wir gestartet haben, haben wir Coaching abgeschlossen und da könnt ihr jetzt sagen, mein Gott, ich habe jetzt 50 Jahre Berufserfahrung mit Kommunikationsthemen, ja, ich weiß alles und ja, so, weißt du.
Es gibt ja grundsätzlich ein schönes Sprichwort von Goethe, glaube ich, ist das, ich weiß, dass ich nichts weiß, und das Zitat ist mir ja grundsätzlich bewusst geworden, dass ich sage, eigentlich desto mehr Wissen, das ich aufgenommen habe, und desto mehr Trainer und desto mehr Leute, die ich gesprochen habe, hat man eigentlich, weiß ich gar nichts von der Welt. Wir sind so komplex und wir sind so klein und es ist so riesengroß alles und es ist einfach, und man braucht sich nicht schämen. Also ich habe mich nie geschämt, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß das nicht. Ich gehe zu mir hin und frage einfach und ich recherchiere einmal nach. Weil das ist wie damals in der Lehre gewesen, man braucht sich nicht schämen, wenn man zum Lehrmeister geht und fragt mal, wie das geht. Der freut sich ja eh, wenn er da was beibringen kann. Für das ist ja der da. Der ist da, wo die nächste Generation heranwächst.
Ja, so ist es. Vor allem es heißt ja Weiterentwicklung. Also das heißt, von dem, wo es ist, durch Anregungen und durch eigenes Dazutun etwas weiterzuentwickeln. Mhm. Und das gilt genauso für die Persönlichkeit und für die Skills, die man hat, für die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man hat. Ja.
Da wären wir ja schon grundsätzlich bei meiner Hauptfrage, wo sie eigentlich jeden meinen Kunden fragen, was macht für dich Persönlichkeitsentwicklung aus? Das macht auf jeden Menschen was anderes aus. Das ist ja eher definierbare Begriffe.
Ja, das mit der Persönlichkeit, das ist so eine interessante Sache, weil ich habe ja eine ganze Reihe Kollegen, die sich mit dieser Thematik der Persönlichkeit quasi von der Wissenschaft her beschäftigen, und die sagen mehr oder weniger klipp und klar, dass die Persönlichkeit im Menschen irgendwie angelegt ist und das, was sich rundherum entwickelt, eigentlich nicht die Persönlichkeit ist, aber man könnte es auch als Spitzfindigkeit bezeichnen, weil ich glaube, das, worüber wir reden und was du auch mich fragst, ist ja eigentlich was anderes. Da steckt immer die Frage dahinter, bin ich denn gewillt, bin ich innerlich bereit, mich, mein Denken und meine Handlungen zu hinterfragen? Also bin ich bereit und weiß ich, wie das geht, mich selbst zu reflektieren?
Genau.
Oder bin ich immer darauf angewiesen, dass ich von den anderen Beton kriege irgendwie, dass die mir dann quasi deutlich sagen, dass was nicht stimmt? Oder bin ich so selbstkritisch, aber jetzt nicht diese Selbstkritik, die an einem nagt und einem sagt, du kannst nichts, du bist nichts, du bist nichts wert, sondern ganz im Gegenteil, diese innere Bereitschaft mal zu schauen, naja, wo ist meine Stärke, was kann ich alles, wo bin ich schon gut, was mag ich an mir und an meinem Verhalten, an dem, wie ich es tue, wie ich spreche, wie ich klinge in meinem Fall, ja, wie ich mich ausdrücke. Und wo sind denn die kleinen Dinge, von denen ich sage, ah, da habe ich Lust, genauer hinzuschauen. Genauso wie du vorhin gesagt hast, oder? Die Welt ist groß und im Grunde undurchschaubar. Es ist, wenn du heute, wo das Wissen im Grunde, also jetzt vor mir ist auf dem Bildschirm, oder? Wo das Wissen unendlich hinterm Bildschirm versteckt ist und du brauchst es nur anzapfen. Du kannst nicht alles wissen und können. Also ist die Frage, wo zieht mich die Neugier hin? Wo habe ich denn Lust, mich weiter zu entwickeln? Und dann ist die nächste Frage, wo kann ich nachschauen? Wen kann ich fragen? Wo sind Vorbilder? Ja, und welche Schritte kommen dann am Schluss heraus?
Genau. Und was meine Frage ist an dich, was sind deine nächsten Schritte? Was hat eigentlich der Arno die nächsten Jahre noch geplant eigentlich für sich und für seine Firma? Das darf mich brennend interessieren.
Ja, eine große Veränderung ist da bei mir im Gange seit einigen Jahren.
Okay.
Ich könnte ja im Grunde theoretisch, weißt du, so wenn du aufs Geburtsdatum schaust, dann gibt es bei vielen Leuten so ein Datum, da sagt man, ach endlich, ich muss nicht mehr arbeiten, oder? Das,
ja, aber du bist ein getriebener Mensch, wir sind ja innerlich getrieben und ich glaube, wenn ich mir die Biografie so durchlese und ich glaube nicht, dass du sagst, na jetzt um 4 ist für mich Feierabend und ich lege mich jetzt auf die Couch und schaue mir eine Netflix-Serie an. Also ich glaube, du bist nicht so ein Mensch und ich glaube, dass du was bewegen willst.
Karl, du hast ein interessantes Stichwort jetzt geliefert, weil ich sehe für mich eigentlich den großen Schritt weg vom Getriebensein hin zum Gezogenwerden. Ich habe mich in den letzten 50 Jahren sehr getrieben erlebt. In der Tat. Also das macht dann sehr leistungsfähig. Weißt du, boah, da steht man vorne und bringt was weiter und kämpft und tut. Ja. Gleichzeitig aber ist die Frage, wo der Antrieb herkommt. Und jetzt in meiner eigenen Selbsterforschung hat mir da die Zeit, die mir praktisch das Leben geschenkt hat vor 5 Jahren, hat sehr viel Gutes getan. Ich bin vor 5 Jahren mal Blutgruppe austauschen gegangen nach Graz. Das sagt man so leicht, gell? Also ich habe irgendwie durch Zufall entdeckt, dass in meinem Blut irgend so ein Blutbildungsprozess entgleist ist und dann haben sie geforscht und haben sie bemerkt, der Fischbacher hat eine Individualistenerkrankung. Etwas, was man beim Googlen nicht einmal gescheit findet, weil es ganz wenig Infos gibt. War ein sehr spannender Prozess, aber hätte unbehandelt zum Tode des Herrn Fischbacher geführt in absehbarer Zeit. Ja, und dann haben die Ärzte gesagt, da gibt es aber eine Lösung, die ist zwar ein bisschen heikel, aber das gibt es, nämlich da muss man die Stammzellen im Menschen irgendwie austauschen. Ist dann tatsächlich passiert, ein Wüderprozess in Graz. Ich habe heute eine neue Blutgruppe und durch das bin ich wieder fit und gesund. Ja, das ist unfassbar, dass sowas überhaupt denkbar ist, aber das, was mit einer Frage zu tun hat, das waren 1,5, 2 Jahre im Grunde Nachdenkzeit, die mir das gegeben hat. Ich bin vor 5 Jahren aus Graz rausgekommen aus der Klinik, quasi wieder gesund, aber völlig, ja, also mit ein paar Kilo weniger und keine Muskeln und schwach und irgendwie wild, also einfach abgebaut. Und jetzt galt es, wieder fit zu werden. Und ich habe den Prozess genutzt, um sehr, sehr genau darüber nachzudenken, wie ich denn ab dem Zeitpunkt das Leben so gestalten will. Und habe gesehen, dass ich von dem Getriebensein ja eh schon lange wegkommen will. Und habe mir die Frage gestellt, wo zieht's mich denn hin? Und dann war relativ schnell klar, ich will ziemlich drastisch aus dem Seminargeschäft aussteigen und will das weiterverfolgen, was in den Jahren davor durch Nachfrage ohnehin schon die ganze Zeit gewachsen ist, nämlich die 1-zu-1-Arbeit mit Menschen. Weißt du, der Begriff Coaching ist so ein schwammiger Begriff. Also ich mache aus Fachleuten gute Redner. Menschen, die brillant präsentieren, die wirkungsvoll auftreten, die souverän und sicher in der Öffentlichkeit reden und ihre Dinge tun, das tue ich 1-zu-1 und das gestaltet mein Leben anders. Also das ist ein Strang, aber der ermöglicht mir plötzlich Dinge. Wieder über Sprachen lernen, nachzudenken, ab und zu einfach Zeit für mich zu genießen, meinen Podcast, 2 Episoden pro Woche Stimme wirkt Podcast aufnehmen, meinen Kollegen Andreas Giermeier, ja, also alles Dinge, die unter Genießen fallen, also unter aus Freude heraus etwas tun.
Das heißt, du nimmst es schon einfach ein bisschen, du nimmst es ein bisschen entspannter für dich innerlich, dass du sagst, okay, ich brauche den Druck nicht mehr so, ich habe das alles, ich habe alles geschafft, ich habe alles gemacht und ich nehme das einfach wirklich relaxter für mich selber.
Ja, und das öffnet auch sehr viel Neugier. Mhm. Also ich forsche sehr viel und das macht mir die Arbeit jetzt nicht nur deswegen so viel Spaß, weil ich gute Rückmeldungen von den Kunden kriege und weil das super läuft alles und weil es so erfolgreich ist. Weißt du, Erfolg ist immer so ein Thema. Sondern weil ich jeden Tag wieder neugierig bin, welche Anforderungen da kommen und ob es nicht vielleicht noch irgendwo eine Kleinigkeit gibt, die es neu zu entdecken gibt, wie ich meinen Kunden noch eine Spur einfacher Anregungen geben kann, dass sie noch schneller zu dem gelangen, was sie sich wünschen. Heute ist zum Beispiel um Sicherheit im Auftreten gegangen. Weißt du, kann man sagen, so ein banales Thema, ja. Jeder ist nervös. Na, aber da stehen einfach persönliche Erlebnisse dahinter. Und diese Schalter in sich zu entdecken, wo dann plötzlich der Druck weg ist, dass man immer das Gefühl hat, wie beurteilen einen die Leute? Weißt du, wenn man dann plötzlich das Gefühl hat, ich darf einfach da sein, so wie ich bin, ja? Ja. Meine Ausstrahlung wirken lassen, was das in Menschen verändert, unglaublich. Und das ist das, was mich vorantreibt dann.
Aber hätte sich das der Arno Fischbacher vor 20 Jahren auch schon gewünscht, dass du ein bisschen innerer, ruhiger und gelassener bist und das? Weil ich kenne das selber. Ich habe am Anfang, wie ich begonnen habe, arbeiten, Interviews und Videoschneiden und Podcasts, 3 in der Woche und Interviews und schau, dass ich nur was machen kann. Und was kann ich nur für ein Buch lesen und wo kann ich mich nur weiterentwickeln? Und jetzt denke ich mir, ich mache das ja gern. Warum soll ich mich da innerlich, ich mag Step by Step alles aufbauen, ich kann mir das genau ansehen, dass ich genau in die Richtung gehe, wo ich hin will, ohne Druck. Es macht mir keinen Druck. Ich stehe im Leben, mir geht es gut. Weißt du, man, es ist irgendwo innerlich. Hätte sich das der Arno Fischbacher vor 20 Jahren auch gewünscht? Ich vermute schon, also so wie ich die Mimik deute, denke ich mal schon.
Also vor 20 Jahren weiß ich nicht. Also vor 20 Jahren, ja. Also vor 25 Jahren, als ich aus dem Theater ausgestiegen bin, da war der erste große Umbruch. Weil die letzten 10 Jahre im Theater waren einfach mörderisch. Also das kann ich heute kaum jemandem beschreiben, unter welchem Druck wir damals gestanden sind, wenn du als Verantwortlicher für das Unternehmen jedes Monat wieder nicht weißt, ob du das Gehalt zahlen kannst und was da rundherum crasht alles, ist Wachstumsschmerzen sozusagen an allen Ecken und Enden, zu wenig Personal und zu wenig Geld und so weiter. Und gleichzeitig nur der künstlerische Betrieb. Ich bin zum Teil weißt du, um 9 Uhr ins Büro, nur schnell irgendwelche Dinge erledigt, um 10 Uhr in die Probe, dann probst du bis 14 Uhr, dann bin ich zum Teil mit Regieassistenten essen gegangen während des Mittagessens, haben wir Text abgefragt, weißt du, so während dem Suppeessen, hast dann einen klassischen Text, den du irgendwie überprüfst, ob du ihn schon kannst, mit dem Regieassistenten ab ins Büro, am späten Nachmittag in die Abendprobe und so. Also irgendwie, es war, irgendwie, weißt du, auf der einen Seite, es ist unglaublich faszinierend, was da alles weitergeht, aber ich habe erst bemerkt, als ich dann aus der Mühle ausgestiegen bin, unter welchem Druck ich gestanden bin. Mhm. Also da war der erste Umbruch eigentlich, den ich da erlebt habe, auch mit dem Wunsch, das zu verändern. Ich meine, sich selbstständig machen und sich da eigene Existenz aufbauen, ist natürlich wieder so etwas, was, was den Teufel des Vorwärtsstrebens und des, was das, so die Maschine wieder anwirft. Und jetzt vor 5 Jahren war halt wieder so ein Zeitpunkt, das wieder zu überprüfen und wieder zu schauen, wo zieht es mich hin und wieder zu hinterfragen, wie viel von dem Druck brauche ich noch und was kann ich weglassen. Und ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg. Aber weißt du, also wenn man das Gefühl hat, man ist angekommen, dann wird es schwierig.
Grundsätzlich ist man ja nie angekommen. Das merkt man ja selber, weil man immer wieder dann neue Visionen, Ideen hat und man will ja nicht im Leben stehen bleiben. Man will sich ja nicht innerlich tot fühlen, weil ich denke, Menschen, die was jetzt normal in einen Job gehen, 8 Stunden immer dieselben Handgriff machen, die was heimkommen, also ich habe schon mal mit einem gesprochen, der sagt, er fühlt sich teilweise innerlich tot. Er kommt heim tot. Er fühlt sich nicht mehr richtig. Verstehst du, was ich meine? Er hat nicht mehr seine Kontrolle über sein eigenes, weil das übernimmt wer anders.
Das übernimmt wer anders, ja. Und also insofern, das war ja eine Frage, die du vorhin gestellt hast. Also ich wäre jetzt in einem normalen Arbeitsverhältnis, wäre schon längst in Pension. Und ich meine, man stellt sich selbst, ich habe mir selbst auch die Frage gestellt, was heißt das Datum für mich eigentlich? Und ich habe dann gemerkt, naja, das heißt nichts anderes, als dass die Sozialversicherung mir ein bisschen Geld aufs Konto überweist. Das ist fein, ja. Das nimmt wieder ein bisschen Druck aus dem Leben, das ist in Ordnung, aber das verändert für mich im Grunde überhaupt nichts, weil meine Lust ist, mit Menschen zu arbeiten und Menschen ja zu bereichern und so anzuregen, dass sie ihr eigenes Leben immer besser gestalten und in der Kommunikation einfach selbstsicherer und souveräner und zufriedener mit der eigenen Art des Kommunizierens werden. Und tue ich. Und ich meine, so wie man es jetzt eingerichtet habe mit meinem Videostudio hier, Großteil der Coachings läuft online. Also ich tue das, solange ich die Freude habe und möge das noch lange so sein. Also
ja,
macht Spaß.
Man merkt da, ja, du hast grundsätzlich noch sehr viel Freude dran und du bist ein lebendiger Mensch, das gefällt mir auch sehr gut. Aber es gibt sicher Schicksalsschläge, die was jeder Mensch leider durchmachen muss. Was waren deine größten Herausforderungen, wo du gedacht hast, boah, da war ich fast zerbrochen oder war ich fast gescheitert, weil man denkt, boah, das war wirklich rückblickend stark für mich.
Naja, da gab es im Laufe des Lebens, da gab es ja ein paar so Situationen. Also die ersten wirklich kritischen Situationen für mich waren durchaus im Theater, als mein damaliger Mentor, Georges Hurt, ein sehr, sehr toller Schauspieler und Regisseur, der mich ausgebildet hat, verstorben ist. Der war der künstlerische Leiter des Theaters und es ist nicht möglich, so einen Menschen zu ersetzen. Und mit seiner Frau, also mit der Renate Hurt, habe ich damals in einem unglaublichen Energie, wie soll man das nennen, in einem unglaublichen Kraftakt, haben wir es geschafft, dieses Theater am Leben zu erhalten und dann zu dem zu machen, was es heute ist. Das war emotional sehr belastend, weil es ja immer um sehr heikle Dinge ging. Das war ein so ein Meilenstein. Ein zweiter Meilenstein war auch tatsächlich, das waren die letzten 2, 3 Jahre in meiner Arbeit fürs Theater, weil heute würde man sagen, die Führungsdiskussion in diesem Kulturunternehmen, das war eine sehr heikle Diskussion, was die Ausrichtung betrifft und die Organisation so eines Unternehmens. Es ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, wenn ich vom Theater als Unternehmen spreche, aber das war mein Blickwinkel. Wie organisiert man sowas? Gibt es da einen Chef, der die Ansage hat, so wie das in den meisten Theatern ist, so Top-Down-Prinzip, der bestimmt, was ist, und die anderen, die tanzen halt dann und geben sich künstlerisch, und auf der Bühne wird über Freiheit gesprochen? Oder gibt es da für die Organisationsentwicklung andere Modelle? Das war meine Neugier, weil das war ja mein Leben damals, das herauszubilden und zu entwickeln. Und zu sehen, dass ich mit meinen Entwicklungsideen genau genommen irgendwo angelaufen bin und dass ich irgendwo in dem Team zwar das Unternehmen auf einen gewissen Punkt hin entwickelt habe, aber ich habe irgendwo gesehen, ich muss mich rausziehen. Also ich muss für mich eine Entscheidung treffen und muss, du hast das zuerst so, wie hast du gesagt, das Kind ist, du hast irgendwie, ich weiß nicht, so eine Metapher verwendet. Ja? Also das Kind frei lassen oder erwachsen sein werden lassen. Wie sagt man, wenn die Kinder erwachsen sind und man muss loslassen sozusagen.
Ja, loslassen, ja.
Irgendwie so etwas. Ist mir sehr schwer gefallen, aber ich hab das geschafft und habe gesagt, ich ziehe mich da raus. Und wie man heute sieht, geschaut hat es nicht, ja. Für mich nicht und auch für die anderen nicht. Also so wie es heute organisiert ist, ist nicht meine Idealvorstellung einer Struktur und einer Organisation im Non-Profit-Bereich. Das habe ich mir damals, meine Idealvorstellung war da anders, aber ist ein funktionierendes Modell, es ist nur anders und es muss sich ja alles entwickeln. Und es kann dann nicht einer bestimmen, wie es sein soll, sonst ist es ja wieder so, wie es.
Aber das ist das Wichtigste, den ersten Stein, die ersten Steine legen, weil ich kann ja grundsätzlich nur von meinen Handwerksberufen reden. Und früher habe ich als Installateur, es ist anders gearbeitet worden als wie jetzt. Und ich denke mir, es ist auch nicht meine Idealvorstellung, wie es vielleicht so und so abläuft. Jeder hat seine Ideen und seine Einblicke und seine Vorstellungen und seine Werte. Aber man muss irgendwann einmal sagen, ja, die machen das so und jeder soll das Beste für sich selbst entwickeln. Ja?
So ist es. Es ist auch nicht mehr meine Verantwortung, die habe ich damals beendet. Ja? Und da, du hast das ja gesagt, also da steckt ein Haufen meiner Energie drinnen. Ja? Selbst in den Zielen dort, alles in Ordnung. Ja? Aber es hat mit mir, außer meiner Erinnerung eigentlich und der Erinnerung an ein paar Menschen, die mich manchmal auf der Straße darauf ansprechen, dass sie mich in den Mitte der 70er Jahre in einer Rolle im Theater gesehen haben und begeistert waren, wo es mir immer die Haare aufstellt, immer denke, ist das überhaupt möglich? Ja. Unglaublich berührend, passiert mir. Ja. Abgesehen davon ist nicht mehr meine Verantwortung, ist ganz klar. Ich kümmere mich um mich selbst und ich setze mich und meine Energie in der heutigen Art und Weise ein. Und ich glaube auch anders, als ich es damals getan habe.
Ja, wunderbar. Und hat mir sehr gefallen, deine Herausforderungen. Natürlich, jeder Mensch hat sich natürlich ein prägendes Leben hinter ihm. Und ich auch schon mit meinen jungen Jahren und du natürlich auch im fortgeschrittenen Alter. Ich mein, und das Leben birgt Überraschungen. Und zum Abschluss möchte ich dir noch fragen, was ist dein Lieblingsbuch? Was hat dich damals als junger Bursch vielleicht geprägt? Oder wie du jung warst, einfach Buch, wo du sagst, ja, das hat mir im Leben ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Oder vielleicht geht es noch.
Ja, es ist, weißt du, wenn ich so nachdenke, ich glaube, die Bücher, die mich am da gibt es eine ganze Reihe. Also das, was mich wahrscheinlich in meinen jungen Jahren am stärksten geprägt hat, ich hab, als ich nach Salzburg gekommen bin in den ersten Jahren, habe ich mich mal mit der Geschichte meiner Umgebung konfrontiert. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals, da gibt's Dokumentationen über die Nürnberger Prozesse. Das ist eine Gerichtsdokumentation, das ist kein Roman. Ja. Das sind einfach nüchterne Dokumente, wo wortgetreu wiedergegeben ist, was in Nürnberg während der Nürnberger Prozesse, wo eine ganze Reihe Leute angeklagt waren wegen irgendwelcher Gräueltaten in der Nazi-Ära, vor Gericht gestanden sind. Das habe ich mir eingezogen. Ich glaube, ich wollte es schon damals genau wissen, weil sonst tut man das nicht. Es ist mühsam zu lesen. Aber es hat mir damals schon die Augen geöffnet, welche Untiefen auch in der menschlichen Natur drinnen stecken. Und was weißt du, die ganzen Fragen, die dann so auftauchen, wie ist sowas möglich? Wie passiert es überhaupt, dass Menschen in der Lage sind, solche Dinge zu tun und so weiter? Das hat mich, denke ich, nachhaltig geprägt. Weil du von Büchern sprichst, ich habe natürlich als Schauspieler, also quer durch die Literatur mit Büchern zu tun gehabt. Jetzt in den letzten 20 Jahren waren Schlüsselerlebnisse in der Literatur rund um Training und Coaching und Therapie. Und die Bücher zum Beispiel von De Scheser, der sich als Konstruktivist so mit Kurzzeittherapie auseinandergesetzt hat, sehr radikal. Das waren so Impulse, das kennen wenige Menschen, nur die Eingeweihten wahrscheinlich. Das hat mich jetzt wiederum für meine Trainingsarbeit sehr geprägt, weil es ganz weg von diesen Überlegungen war, die ich auch als Jugendlicher gehabt habe, wo ich so schüchtern in Salzburg gesessen bin und mich nicht auf die Straße getraut habe, weil ich gedacht habe, die Leute schauen mich an und finden mich komisch und so. Und ich am Abend Migräne gehabt habe, wenn ich in der Früh mit dem Bus gefahren bin, weil da mich die Leute angeschaut haben. Damals war noch so in der Psychologie, dass man muss die Ursachen erforschen und man muss in der Kindheit grübeln. Und davon habe ich mich damals in der Zeit, in der ich sehr viel über Therapie und Therapeutisches gelesen habe.
Ja, erzähl mal, was ist dein Lieblingsbuch und was hat dich eigentlich am meisten geprägt für ein Buch, was dich als Mensch geformt hat oder was dich am meisten zum Nachdenken gebracht hat?
Da muss ich sehr weit zurückgehen, in die 70er Jahre, wo ich in Salzburg mit einem Kollegen gewohnt habe, der Geschichte studiert hat. Und ich habe mich durch alle Aufzeichnungen der Nürnberger Prozesse gelesen. Das sind mehrere Bände, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ich glaube drei Bände mit den wortwörtlichen Aufzeichnungen der Aussagen und der Fragen im Rahmen der Nürnberger Prozesse, wo die ganzen Nazi-Größen zum Teil unfassbare Dinge von sich gegeben haben. Hat mich sehr geprägt, weil es hat in mir die Frage ausgelöst, wie funktioniert das eigentlich? Also wie funktionieren Menschen? Wie geht es, dass Menschen so unfassbare Dinge tun und es tun? Also wie geht es? Wie kann man da überhaupt leben mit so einem Bewusstsein? Das ist lange her. Und wenn du jetzt so nach Büchern fragst, das nächste, was mir eingefallen ist, ist wieder was ganz Ausgefallenes. Das sind Bücher von einem amerikanischen Therapeuten, von einem Mann, der mit seiner Frau so einen ganz radikalen, konstruktivistischen Kurzzeittherapie- oder Coaching-Ansatz geprägt hat, Karl De Scheser. Und dieser gute Mann, der hat mir dann endgültig gezeigt, dass es nicht so wie ich früher als Jugendlicher dachte, Weißt du, so, wenn man so zu Hause sitzt und sich nicht aus dem Haus traut, weil man immer glaubt, die Leute schauen einen an und man nichts wert ist und so irgendwie. Ja. Und da muss man in der Vergangenheit forschen und muss man nachschauen, was in der Kindheit schiefgelaufen ist und so weiter. Und De Schesser hat also ganz radikal da gesagt, ganz anders. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. In der Vergangenheit kann man ohnehin nicht agieren, da kann man auch nichts regeln. Es geht immer nur ums Hier und Jetzt und um die Frage, wie denn das anders sein könnte. Und immer mit dem Blick in die Veränderungsmöglichkeiten gerichtet. Ein sehr radikaler Ansatz, muss man auch dazu sagen. Einige, die sich mit Therapie und mit Coaching näher beschäftigen, werden jetzt vielleicht ein bisschen mit den Augenbrauen, die Augenbrauen heben. Aber auch das hat mich sehr geprägt. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, genau solche Bücher herzunehmen. Aber das waren so Dinge, die mich sehr geformt haben und mein Denken sehr angeregt haben.
Also ich muss ja sagen, ich habe sehr viel mit der persönlichen Entwicklung, wie ich gestartet bin, habe ich mir gedacht, naja, du musst vom Handwerk zum Mundwerk, du musst irgendwie besser die präsentieren können. Du musst irgendwie in der Öffentlichkeit, wenn du mit Kunden sprichst, egal auf der Baustelle oder irgendwo mit dem Chef oder mit den Kollegen, habe mir gedacht, ich werde nicht wahrgenommen als Mensch. Dann haben wir wirklich viele Bücher von dem Thema Rhetorik und wirklich persönlicher Entwicklung. Aber mir ist immer wirklich damals sehr stark ums Reden gegangen, weil man denkt, Menschen können so manipulieren, egal die Massen bewegen. Und wie du gesagt hast, gerade mit solchen Aussagen, wie kann man Menschen verändern im Geist? Das ist eigentlich echt faszinierend, was die Rhetorik grundsätzlich alles mit einem macht und was sprechen eigentlich. War ja grundsätzlich schon im alten Griechenland, war ja schon das Sprechen und einfach auch eine große Kunst und das war ja auch angefangen, da hat man das Volk bewegen können. Was hat die eigentlich dann zur Rhetorik getrieben, dass du sagst, hat die Thematik oder wolltest du generell mit der Schauspielerei oder hast du einfach da gesagt, ja, du war irgendwann musst du im Berufsleben oder wie hat sich das bei dir dann ausgeprägt? Ja?
Also, ja, das ist wirklich ein interessanter Weg, weil im Theater war ich auf der einen Seite der Kaufmann und auf der anderen Seite der Schauspieler. Ich war nicht der Regisseur. Also die unten gesessen sind und uns Schauspielern gesagt haben, in welche Richtung wir gehen sollen und wie das weitergeht, also die praktisch den Überblick hatten und so eine Aufführung geformt haben, das waren immer die anderen. Ich habe erst, also das, was ich heute gar nicht erwähnt habe, das mit dem Radio ist kein Zufall gewesen, weil ich habe bereits von den 70er Jahren weg schon als junger Schauspieler sehr viel hinterm Mikrofon gesessen. Ich habe da begonnen, ganz langsam mich als Sprecher zu entwickeln. Zuerst für so Multivisionen. Du wirst vielleicht gar nicht wissen, was das ist, wo so Kodak-Karussells, also so Diaprojektoren miteinander verschaltet worden und man da quasi filmische Effekte erzielt hat. Und dort hat es immer Tonspuren gebraucht. Und dann habe ich viel Werbung gesprochen, also sehr viel Werbespots fürs Radio gesprochen, für den ORF, Schulfunk, Sendungen gesprochen und so weiter. Und aus dem heraus, aus dieser Sprechertätigkeit ist der Kontakt dann auch mit den Leuten gekommen, mit denen in deren Team ich letztlich dann die Welle 1 mit aufgebaut habe. Das ist aus der Sprechertätigkeit entstanden. Und dort habe ich dann gesehen, aha, da gibt es etwas, was andere nicht können, aber was man denen unter Umständen beibringen könnte. Da gab es so Versuche, auch junge Schauspieler so als Sprecher weiterzubilden. Und dort habe ich das allererste Mal bin ich in die Rolle des Weiterbildners geschlüpft. Und ich habe dann auch sehr schnell gesehen, wo da meine Grenzen sind. Und ich denke mir, dass das einer der wieder so ein Motor war. Weißt du, wo du wieder siehst, da ist etwas, das wäre ja interessant, aber das kannst du noch nicht. Also ist sofort die Frage, wie geht das? Und das hat mich schlussendlich dann auch dazu geführt, dass im Rahmen der Trainerausbildung, die ich gemacht habe, die habe ich eigentlich gemacht, um die Zeit zu überbrücken. Also ich war gerade aus dem Radio raus, ja, und ich wusste überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen? Und wie ich das immer gemacht habe, ich habe mir Beratung aus meinem Netzwerk geholt. Und dort kam der Impuls, also buch dir doch, such dir irgendeine Weiterbildung, wo du quasi die Füße wieder auf den Boden kriegst und wo du langsam die Idee entwickeln kannst, was aus dem wird. Und es war eigentlich mehr ein Zufall, dass ich dann diese Trainerausbildung gebucht habe, hat 2 Jahre gedauert. Und im Lauf dieser Zeit habe ich auch durch das viele Feedback, das ich erhalten habe aus der Gruppe damals und so weiter, habe ich dann auch meinen neuen Beruf geformt. Also auch wieder aus dem Netzwerk, aus der Anregung heraus, Impulse aufnehmen, zuhören und dann den Schritt nach vor.
Und ich glaube, das birgt das Leben immer wieder neue Türen, wie man schon mal, wie ich zuerst gesagt habe. Der Weg im Wald verläuft sich, aber es gibt so viele Gabelungen, wo man sich dann sagt, okay, dann geht man halt den Weg. Weil die meisten Menschen sagen immer wieder, ja, nein, ich kann das ja nicht oder ich weiß nicht, was ich machen soll, aber es gibt im Leben immer wieder neue Wege und das Leben birgt natürlich immer wieder Überraschungen. Ja. Und das, glaube ich, hat sich bei dir, wann immer dein Lebensweg jetzt grundsätzlich durch unser Gespräch auch sehr schön gezeigt. Es hat mir sehr gut gefallen. Du hast da immer sehr gekämpft und auch sehr viel gemacht dafür und auch immer weitergemacht. Und ich glaube, das hat dein Leben im Großen und Ganzen bereichert, oder? Wie siehst du das im Rückblick?
Ja, jeder einzelne Schritt. Man sitzt manchmal und denkt sich, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich betrachte es mittlerweile anders. Rückblickend weiß ich heute natürlich mehr, weil ich ja die ganzen Erfahrungen der Zwischenzeit habe. Und aus dem heraus könnte ich meinem damaligen Ich den einen oder anderen Ratschlag geben. Und ich sehe es auch so, wenn ich so zurückdenke, denke ich mir, naja, okay, du bist den Weg gegangen, das hat zu dem Ergebnis geführt, hat nicht dorthin geführt, wo ich damals wollte. Heute weiß ich es besser, aber warum? Weil ich kritisch drauf geschaut habe und immer wieder genau das getan habe, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Innegehalten, mich hingesetzt, mal reflektiert, was ist mein Anteil an der Misere, wenn es eine ist, ja? Was ist der Anteil von anderen? Was ist falsch gelaufen? Also wie ist die Situation und was ist eine Alternative?
Ja. Wunderbar gesagt, und da schließt sich ja grundsätzlich ein Kreis und da hat mich das natürlich sehr gefreut, mit dir da zu sprechen und über dieses ganze Rhetorik-Thema und über dein Leben ein bisschen zu berichten können. Und ein paar nette Abschlussworte von dir noch an mein Publikum natürlich, hoffentlich, dass du mir auch verlinkst, dass du natürlich auch unser Interview, das natürlich auch teilt, dass natürlich auch die Menschen da erreicht werden und natürlich auch ein bisschen einen Einblick haben von mir und von dir.
Ja, natürlich, das ist ja überhaupt keine Frage, selbstverständlich. So wie wir heute ja schon mehrmals gesprochen haben, es alleine geht's nie. Es braucht immer das Gemeinsame. Darum schätze ich auch deinen Podcast sehr. Und ich finde eine interessante Gemeinsamkeit, dass wir beide im Grunde aus einem Handwerk kommen, also aus einem sehr bürgerlichen Beruf, wo man sagt, aha, Metaller.
Genau so ist es, ja. Klassisch, Metaller, ne?
Ja. Und dass ich denke, Berufsausbildungen, ganz klassische Berufsausbildungen, so sehr Berufe im Wandel sind, wie man heute sieht, eine wunderbare Grundlage für all das sein können, was dann später auf dem aufbaut. Mhm. Und ich kann nur jedem Menschen empfehlen, immer wieder mal innezuhalten, mal zu schauen, wo bin ich gerade, auch sich durchaus wertzuschätzen für das, was man bisher erreicht hat. Nicht nur immer selbstkritisch zu schauen, wo muss ich noch optimieren, sondern immer zuerst zu schauen, auch wenn es ums Auftreten, um die Rhetorik geht, immer zu schauen, wo bin ich bereits und wo ist auch vielleicht das Positive, das ich an mir nicht sehe, vor lauter Selbstkritik, um dann aber auch zu schauen, wo ist denn der nächste kleinste Schritt, den ich heute und morgen gehen werde, damit das Ziel, das ich weit vorne sehe, dass ich das erreiche. Und ganz egal, ob es um die Körpersprache, die Rhetorik oder um die Stimme oder um sonst irgendein anderes Thema geht, dieser Grundsatz, denke ich, der bleibt immer gleich.
Wunderbar, das waren wunderbare Abschlussworte für dich. Ich konnte mit dir nur stundenlang weitersprechen. Es macht irrsinnig Spaß und es macht mir Freude und du hast da auch Freude, glaube ich, dran. Und vielleicht werden wir uns wirklich mal begegnen, persönlich, weil wir haben uns ja nur über Zoom da jetzt mit ausgetauscht und wir werden sicher wieder mal ein nettes Thema finden. Rhetorik war natürlich auch ein super Thema für mich, natürlich, und für meine Zuhörer. Und habe mich natürlich sehr gefreut und danke fürs Zuhören. Danke vom Anno, hoffentlich. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und abonnieren natürlich gleich unseren Kanal, natürlich auch seinen, verlinke ich natürlich alles und somit. So.